lass uns ein Bekenntnis sagen. Halleluja. Ich bin gestorben mit Jesus. Ich bin begraben mit Jesus. Ich bin auferstanden mit Jesus. Ich diene am Herr von Generation zu Generation. Amen. Halleluja. Ja, Jesus ist Sieger. Geben wir ihm einen riesen Applaus. Danke, Band. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber das ist der Worship von meinem Herz. Und ein kleines Geheimnis, immer wenn ich am Morgen Gott treffe, dann trülle ich richtig laut auf. Bass. Ich habe eine schöne so eine Bang Olufsen Böxli geschenkt bekommen. Und dann dröhnt das richtig, meine Lieben. Und da fühle ich mich zuhause. Ich hoffe, dir geht es ähnlich. Aber lass uns noch kurz umeinander gehen, einander Hallo sagen. Eher eine kleine Gruppe heute da, aber trotzdem very welcome. Schön bist du da, der Herr wird dich mächtig berühren. Find jemanden, den du vielleicht noch nicht kennst. Sag Hallo. Tausche ein paar Herzenssachen aus. Goodie, goodie. Dürft ihr wieder Platz nehmen? Danke euch vielmal. Mein Name ist Hansa Stadelmann. Ein Privileg, heute mit dir da zu sein. Halleluja. Könnt ihr euch noch an die Davidserie erinnern?
Ja.
Ja, ja. Es geht weiter mit der Davidserie. Halleluja. Mögt ihr noch? David? Wer hat profitiert bis jetzt vom David? Können lernen? Ja, einige, doch. Ja, haben wir gelernt, wie wir Gott dienen können. Und der David wird im Wort Gottes zweimal den Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Das ist einzigartig. Und hast du gewusst, dass jeder König nach dem David, und das war ja der zweite König, Saul, David, jeder König ist nachher am David gemessen worden. Er hat wirklich die Messlatte gesetzt und Gott hat nachher gesagt, schau, er ist in den Weg von seinem Vater David gelaufen oder er ist eben nicht in den Weg von seinem Vater David gelaufen, sondern vielleicht zum Beispiel im Jerobeams Weg. Und somit ist der David ein riesen, riesen Vorbild. Und heute möchte ich mit dir über das Wesen und den Charakter von Gott reden. Wir haben jetzt die Hammer-Serie gehabt, Four Generation. Dann haben wir den Hammer-Preach gehört von der Miriam. Und dass wir als Jünger berufen sind, Generationslinien zu bauen, das hat mich wirklich extrem gefreut, wie das bei euch angekommen ist. Und ich kann euch sagen, ich bin richtig froh bei jedem, was noch nicht angekommen ist. Ich danke dir, dass du dir noch ein bisschen Zeit lässt. So haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Weil es wird dich auch noch erfassen. Weil es ist der Weg vom Reich Gottes. Von Generation zu Generation. Und es war zu lange unentdeckt in den Kirchen. Und man hatte eben so eine Situation wie heute, Pastor und die Gemeinde. Und wir wollen das sprengen. Mit allen Mitteln. Und ich habe mein Leben dem hingegeben und mich freut es, wenn du unterwegs bist. In dieser Vision. Aber wie gesagt, lass dir Zeit. Weil es braucht dein ganzes Leben, es braucht deine ganze Hingabe, du wirst deine Prioritäten neu müssen ordnen. Du wirst dein Zeitfenster neu müssen ordnen. Und in all dem wirst du entdecken, dass das Wort wahr ist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dies alles wird euch zufallen. Ich arbeite locker 6 Tage in der Woche. Ich zähle die Stunden nicht. Und ich kann dir sagen, wenn du dich in Menschen investierst, geht es nicht mehr um dich. Aber du kommst nicht zu kurz. Oder sehe ich aus wie ein Mensch, der zu kurz gekommen ist? Nein. Nein. Und so geht es auch dir. Wenn du dein Leben in andere Menschen investierst, in Generations, wenn du siehst, wie die aufstehen und anfangen selber umzusetzen, sind auch deine Bedürfnisse gestillt. In welcher Form kann ich dir nicht sagen, aber am Beispiel von David finden wir heraus, sie werden gestillt. Ja, und darum reden wir heute über den Charakter und über das Wesen von Gott. Halleluja, bist du parat? Ich freue mich so. Ja, wie gesagt, alle Könige nach dem David sind an ihm gemessen worden, weil er ein Mann nach dem Herz von Gott war. Und der David hat rund ums Jahr 1000 vor Christus, noch mal einen ganz kurzen Hintergrund, wir sind rund 1000 Jahre vor Jesu Geburt, ist der David König geworden in Hebron. Aber vorher ist er wie ein Floh vom König Saul durch die ganze Bergwelt von, von Juda gehetzt worden, er ist verfolgt worden, ihm ist Königtum verwehrt geblieben, aber er hat etwas gemacht. Er hat das, was ihm zugestanden ist, nämlich die Krone von Israel, das Königtum, hat er nicht mit eigener Macht an sich herangerissen. Könnt ihr euch erinnern? Und das zeichnet ihn extrem aus. Und wie viele Menschen haben Sorgen und Nöte in ihrem Leben, weil sie einfach ihre Hand auf etwas gelegt haben? Zack! Das brauche ich! Sei es ein Mann oder eine Frau, sei es Geld oder ein Job. Und dann hast du es. Hä? Gesundheit. Ja. Grosse Not. Wenn du Sachen selber organisierst an deinem Leben und zu Sachen zu dir reissen tust, die vielleicht sogar dir zustehen. Aber vom David lernst du, dass du Geduld musst haben und das Timing von Gott abwarten. Wie schrecklich wäre mein Leben rausgekommen, hätte ich die falsche Frau geheiratet. Das wäre schlimm gewesen. Ich hätte niemals so schöne Kinder gehabt. Es wäre schrecklich gewesen und ich bin im Fall nahe dran gewesen, weil ich habe mich in eine andere Person verliebt, habe ich Anita noch gar nicht kennengelernt. Aber Gott sei Dank habe ich Gnade loszulassen im richtigen Moment. Und auf das zu warten, was Gott für mich hat. Amen. Amen. Das lerne ich von David. Er ist, wie gesagt, König geworden in Hebron mit 30. Viel Parallele zu Jesus. Er hat 7 Jahre regiert und mit 37 ist er dann auf Jerusalem eingezogen. Die Königsstadt, die Stadt Gottes. Und hat nochmal 33 Jahre regiert, insgesamt 40 Jahre. Und in diesem Kontext, also der David ist jetzt in Jerusalem, seine Herrschaft ist gesichert, es ist eigentlich alles super, es läuft alles gut. In diesem Kontext kommt die Botschaft von heute Morgen, wo nämlich der David möchte Gott einen Tempel bauen. Halleluja! Lass uns in die Geschichte eintauchen, 2. Chronik, Kapitel 7. Und es geschah, 2. Samuel, danke! Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor all seinen Feinden ringsumher, da sprach der König zu dem Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter den Teppichen. Bundeslade haben wir angeschaut in der Vergangenheit, wenn dir der Begriff nichts sagt, hast du die Möglichkeit, in die Serie reinzuhören. Es war der Ort, wo Gottes Herrlichkeit gewohnt hat. Und es war die Stiftshütte, die sie angefertigt haben nach dem Plan von Gott. Und die Bundeslade hat immer noch unter diesen Teppich gewohnt, weil die Stiftshütte ist aus Teppich war. Und der David hat im Tempel gewohnt. Und er schaut so und sagt, hey, mir geht's gut, mir geht's super, schau mal an, wie es mir gut geht. Mein schönes Holz, meine schöne Wohnung, mein schönes Land, meine schönen Frauen, hätte er sagen. Er hat ja mehrere gehabt. Meine schönen Kinder, meine schönen Tiere, mein schöner Gott. Aber wo wohnt er? Er wohnt unter einem Teppich. Und das hat ihm nicht gepasst. Und dann ist er zum Nathan gegangen, seinem Prophet. Und der Nathan sagt ihm Folgendes. Hey, geh hin und tu alles, was dir am Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Also der Nathan hat geschnallt, der David hat einen Plan, er möchte etwas machen für Gott. Und er hat ihm gesagt, hey, look, Gott ist sowieso mit dir, mach und gang, was immer du gut findest. Und da ist die erste Lektion drin. Nämlich, der David hat einen Plan gehabt. Er wollte Gott einen Tempel bauen. Und er war schlau gewesen. Er hat das nicht einfach eigenmächtig gemacht, sondern er ist zu seinem Prophet gegangen. Und er hat einen Rat geholt von seinem Prophet. Obwohl er der König war und auf niemanden hören musste, ist er doch so demütig genug, dass er zu seinem Prophet gegangen ist und gesagt hat, hey, was meinst du dazu? Und der Prophet hat ihm gesagt, mach, was sein Herz begehrt. Aber noch in der gleichen Nacht hat der Prophet einen Traum gehabt. Und der Traum war folgendes. Es geschah in derselben Nacht, da erging das Wort des Herrn an Nathan. Geh hin und rede zu meinem Knecht David. So spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten herausführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels, habe ich auch jemals ein Wort geredet zu den Stammeshäuptern Israel, denen ich gebot, mein Volk Israel zu weiden und gesagt, warum baust du mir kein Haus aus Zedernholz? Und so hat der David vom Nathan vernommen, dass er ihm kein Haus bauen soll. Und das ist der Hammer. Weil der David hat nichts Falsches gemacht. Wenn er Gott einen Tempel gebaut hätte, hätte er auch nichts Falsches gemacht. Und vielleicht bist du so auch so unterwegs wie der David. Vielleicht hast du gute Pläne, gute Ideen und die Leute um dich herum sagen, hey, mach's, gang, Gott ist mit dir. Aber das Schöne ist das, wenn du wirklich mit dem Heiligen Geist verbunden bist, dann ist jederzeit möglich, dass Gott eingreift und sagt, hey, ich habe noch einen besseren Plan. Und das finde ich so schön beim David, dass er offen war für den besseren Plan. Warum war er offen? Weil er seine Pläne nicht für sich behalten hat und in seinem eigenen Herz begraben hat und dann mit irgendeiner verrückten Idee vorgekommen ist, das und das mache ich. Sondern er hat sein Herz geteilt mit einem Prophet, mit einem Mann Gottes. Und der Gott hat zum Nathan geredet. Und der Nathan hat zum David geredet. Aber der David hat in dem Sinne die Stimme vom Herrn erkannt. Und hat Freude gehabt. Und wie ist es weitergegangen? Gott hat am David nicht nur gesagt, er solle kein Haus bauen, sondern er hat ihm gesagt, und ich könnte es selber lesen, ich lese nicht das ganze Kapitel 7 vor, er hat ihm gesagt, nicht du wirst mir einen Tempel bauen, sondern dein Sohn wird einen Tempel bauen. Und nicht nur das, er hat ihm gesagt, weil du mir hast ein Haus bauen will ich dir zeigen, was ich mit deinem Leben machen kann. Und er hat ihm gesagt, ich werde dein Haus, dein Königsthron, in alle Ewigkeit Bestand lassen. Und das war eigentlich immer der Wunsch eines Königs. Dass die Königslinie nicht abbricht. Dass der Sohn vom König und dessen Sohn und dessen Sohn und dessen Sohn auf dem Thron ist. Und es war immer schlimm, wenn eine Königslinie unterbrochen worden ist und eine andere Familie auf den Thron gekommen ist. Und der David hat die Verheißung gehabt, dass Gott mit ihm wird sein bis in alle Ewigkeit. Und die meisten unter uns wissen, dass das Wort in Erfüllung geht mit Jesus Christus. Weil der David war aus dem Stamm Juda und Jesus ist genannt der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er wird kommen zu seiner Zeit, in seiner zweiten Wiederkunft und er wird nahtlos anschliessen am König David und er wird regieren, auch hier auf dieser Erde und es wird ein Friedensreich geben. Und der Thron von David wird besetzt sein. Und der David ist so gesegnet, weil er ist ein Vorläufer von Jesus Christus. Wie demütig ist unser Gott, dass er so etwas macht. Und der David hat die Botschaft von Gott bekommen. Schon krass, oder? Nicht du wirst mir einen Tempel bauen, sondern dein Sohn wird dir einen Tempel bauen. Wird mir einen Tempel bauen. Und das heißt so im Vers 12, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommt und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, er soll mein Sohn sein. Und da redet er jetzt vom Salomon, weil du siehst, wenn er eine Missetat begeht, was Jesus nie gemacht hat, will ich ihn mit den Menschenrute züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Sondern dein Haus und dein Königreich soll ewig Bestand haben. Vor deinem Angesicht, dein Thron soll auf ewig feststehen. Also klare Verheißung auf den Salomon. Und der Salomon hat ja auch Fehler gemacht, wie der David auch Fehler gemacht hat. Und trotzdem war Gott gnädig und hat Fehler vergeben und hat gesagt, ich festige dein Haus. Was war denn die Antwort von David auf das riesige Angebot? Eine Pizza. Ihr könnt mal den Namen aufschreiben und herausfinden. Und dann könnt ihr. Hä? Ich schaue jetzt niemand an. Pizza für alle. Der David hat folgendermaßen geantwortet. All diese Worte und die ganze Offenbarung teilte Nathan den David mit. Da kam der König David und setzte sich vor den Herrn nieder und sprach. Stell dir vor, da hast du das Herz von David. Er hat die Botschaft gehört, was ihm der Prophet gesagt hat. Nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich habe einen anderen Plan, einen grösseren Plan, einen stärkeren Plan. Und der David ist angesessen vor seinem Herrn. Wie hat euch das ausgesehen? Wo ist er angehockt? Und darum ist die Frage, wo, wann, wie lange triffst du den König für dich wichtig zu beantworten? Weil der David hat einen Ort gehabt, wo er vor dem Herr hat ansitzen konnte. Hast du das auch? Hast du einen Ort in deiner Wohnung, an dem Ort, wo du lebst, wo du hingehen kannst und die Herrlichkeit Gottes ist schon da? Das ist ein Segen. Das empfehle ich dir. Und wenn du treu bist und Gott triffst, täglich, dann wirst du mit der Zeit feststellen, bei mir ist es zum Beispiel am Morgen, du kommst an den Ort an, du knündelst nieder, du fängst an, Gott Danke zu sagen für den Tag deiner Geburt, fängst ihn an anbeten und du merkst, zack, die Salbung vom Herrn ist schon da. Gott wohnt in deinem Haus und du kannst in diese Salbung hineinlaufen. Du kannst in diese Salbung hineinlaufen und der David hat das auch gehabt. Weit vor uns. Und dann kommt ein langer Text, einige Vers und die Zusammenfassung ist die. Der David sagt, wer bin ich Herr, du mein Herr und was ist mein Haus, dass du mich bis hierhin gebracht hast? Und dann erzählt der David, was Gott alles für ihn gemacht hat. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Der David nimmt das Angebot von Gott an. Er nimmt es an und sagt, okay, ich weiss, ich bin nicht würdig. Ich weiss, alles, was ich habe, kommt von dir. Aber wenn du mich ewiglich willst segnen, dann segne mich ewiglich. Oder? Das sind eigentlich seine letzten Worte. So lasse es dir nun wohlgefällig sein, dass das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewiglich vor dir sei, denn du selbst, Herr, mein Herr, hast gesagt, so möchte ich denn das Haus deines Knechtes mit deinen Segen gesegnet werden auf ewiglich. Hammer. Es gibt auch andere Propheten, die von Gott etwas Grosses angeboten bekommen haben. Ein Jona zum Beispiel, oder? Gang und predige auf Ninive. Ein Mose, führe mein Volk raus. Es gibt viele Propheten und es gibt auch heute viele Menschen, die von Gott einen Auftrag bekommen, eine Verheißung bekommen. Das ist auch ein Auftrag, den David bekommen hat. Und ihre Reaktion, nein, nimm einen anderen. Ich genüge nicht. Ja, was ist jetzt demütiger? Der David, der sagt, okay, wenn du mich willst segnen, dann segne mich. Ich bin bereit. Ich strecke meine Hände auf und sage, Herr, da bin ich. Wow. Dein Segen über mein Leben. Im vollen Bewusstsein, es ist von Gott. Oder ist der demütig, der sagt, ich kann nicht reden, ich kann nichts, ich habe andere Pläne, ich will nicht, ich bin niemand. Ist der demütiger? Nein, der ist ein Stolzer. Weil der ist lauer als der Gott, der einen guten Plan hat für dein Leben. Versteht ihr? Das Wesen der Demut bedeutet nichts anderes, als dass du dich im Licht Gottes siehst. Dass du dich so siehst, wie Gott dich sieht. Und wenn Gott dich will segnen, dann streck deine Hände aus und sag, da bin ich. Da bin ich. Danke, 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 danke für deinen Segen. Amen. Und weißt du, dass Gott dich will segnen? Dich, uns alle. Weißt du das? Dann kannst du jetzt die Hände in die Luft strecken und sagen, danke Herr, dass du mich will segnen. Da bin ich. Segne mich. Segne mich. Halleluja. Oh ja. Was für eine Haltung. Wow. Jetzt möchten wir darüber reden, wie der David das Herz von Gott berührt hat, was überhaupt dahinter ist und wie wir, wie du und ich, das Herz von Gott und auch von Menschen können berühren. Und da habe ich jetzt einmal eine Frage, out of the box. Die Frage beschäftigt viele Menschen, wie ist Gott? Wie tickt Gott? Wie tickt Gott? Und meine Frage an dich ist, kannst du zweite, dritte reden, wenn du herausfinden willst, wie Gott tickt, was kannst du machen? Wie kannst du das erforschen? Frage uns alle. Können Sie auch drei rufen, ja? Zeit mit Gott verbringen. So lernt man ihn kennen. Mhm. Bibel lesen, beten, anbeten, machen, was man hört. Ihr macht mich richtig glücklich. Gehorsam sein, kopieren. Ihr macht mich richtig glücklich, weil ich werde euch überraschen. Einfach reinrufen. Sagen. Beten und warten. Ja. Alles stimmt, was ihr sagt, aber ich habe noch etwas anderes. Leben von Jesus anschaue, ist ein super, super Ratschlag. Ich habe etwas, das viel naheliegender ist. Ich gegen den Rest der Welt. Also, ich nehme es auf. Nehmen wir das auf. Was gibt es noch? Was kann man noch machen?
Gott suchen.
Du kannst überraschend... Was heißt? Im Auftrag legen. Du kannst auf dich selber schauen. Weil? Wenn du wissen willst, wie Gott tickt, kannst du dich selber anschauen. Schon mal dran gedacht. Weil du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und ich habe im Briefing den Satz gemacht, der natürlich nicht stimmt. Aber es stimmt schon ein bisschen. Wenn ich jetzt sage, Gott ist auch nur ein Mensch. Natürlich stimmt es theologisch nicht. Aber wo Gott dich geschaffen hat, wo Gott den Mensch geschaffen hat, hat er gesagt, lasst uns Menschen machen. Elohim, Mehrzahl, Vater, Sohn, Heiliger Geist, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Und was ist rausgekommen? Ein Adrian, ein Luis, ein Daniel, eine Monika und so weiter. Und jetzt schaut euch mal an. Dann macht mal die 180-Grad-Dreieck. Und schaut einander an und sagt, okay, wenn du willst wissen, wie Gott tickt, schaut uns an, ja, also einander, dann schaut dein Gegenüber an, schaut dich an und du weißt, wie Gott tickt. Gewagte Aussage, oder? Was steht uns dazwischen? Natürlich der Fall vom Mensch, ist ja klar. Wir haben uns von Gott entfernt und wir sind ein schlechtes Ebenbild worden von Gott. Wir haben auch viel Böses in uns hinein. Wir haben vieles, was Gott überhaupt nicht widerspiegelt. Schon klar, oder? Und dennoch ist die Schönheit von Gott immer noch auf dir. Und dennoch ist die Schönheit von Gott immer noch da. Und ich garantiere euch, die Natur hat einmal anders ausgesehen. Immer wenn ich durch den Wald gehe, schaue ich so auf den Boden und denke, also das hat Gott doch nicht so gedacht. Das ist ja alles so braun und dreckig am Boden und so. Und das ist sicher alles farbig gewesen. Das ist wunderschön gewesen. Alles ist schön gewesen. Aber selbst unsere Schöpfung, die gefallen ist, ist immer noch wunderschön. Wunderschön. Selbst wenn sich Tiere gegenseitig auffressen und wir uns ausbeuten und alles drum und dran kaputt machen und Bosheit regiert, trotzdem können wir sagen, es hat immer noch einen Rest von Schönheit in uns. Amen? Gut. Also das ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn du willst wissen, wie Gott tickt, dann darfst du auch einfach auf dich schauen. Und da komme ich jetzt eigentlich zum Punkt, wie du das Herz von Gott und von Menschen kannst berühren. Und der David hat eben das Herz von Gott so sehr berührt, dass Gott sein Herz nachher noch mehr berührt hat. Und der David hat sein Herz nachher wieder noch mehr berührt. Weil was war die Reaktion von David, als er gesehen hat, dass er keinen Tempel bauen darf? Er hat das akzeptiert, er hat nicht gemault. Und er hat seinen Sohn Salomon vorbereitet. Und es heisst in der 2. Chronik, dann, in der 1. Chronik 22, dass der David sagt, hey, schau, mein Sohn Salomon, er ist noch zart und er ist noch ein Knab. Er wird eine grosse Aufgabe haben, er wird uns einen Tempel bauen. Lass uns jetzt einen Vorrat anlegen für den Sohn, für meinen Sohn. Dass er eines Tages den Tempel bauen kann. Und der David hat angefangen sammeln. Und nur eins Mysterium, er hat zum Beispiel 100'000 Talent Gold gesammelt. Und ich habe das ausgerechnet. 36 Kilo mal 100'000 sind 3'600 Tonnen Gold. Mal 47'000 sind 170 Milliarden nach dem heutigen Stand. Hat er einfach mal Gold auf die Seite getan. Silber hat er 100'000 mal 100'000 Talent auf die Seite getan. Also es gibt, glaube ich, 193'000 Tonnen Gold auf dieser Welt. Also es ist ein Kubus 20 auf 20 Meter. Es gibt nicht so viel Gold. Bist du glücklich, wenn du das Vreneli hast oder irgendetwas? Es gibt nicht so viel Gold auf dieser Welt. Aber einen grossen Betrag hat der David für seinen Sohn auf die Seite getan. Und er hat Holz auf die Seite getan. Er hat Silber auf die Seite getan. Er hat alles auf die Seite getan. Er hat Pläne empfangen, wie der Tempel soll aussehen. Und er hat seinem Sohn David alles gegeben. Was für ein Vater, wo am Sohn nicht einfach sagt, okay, ich konnte jetzt keinen Tempel bauen, aber du willst es schon irgendwie hinkriegen. Nein, sein Herz ist mit ihm. Und er tut in die Wege leiten, in der Ordnung von Gott. Was ihm erlaubt ist, macht er. Meinst du, hat das Gottes Herz berührt? Einmal mehr hat es der Vater berührt. Dass der David einfach sein Bestes will gibt. Einfach sein Bestes. Halleluja. Und das ist eben genau der Punkt. Der David hat wollen wissen, wie es Gott geht. Schon mal überlegt. Das ist der Kern von David, seinem Herz. Er wollte wissen, wie es Gott geht. Und das hat Gott so gewaltig berührt. Das ist jetzt eine banale Aussage. Und du merkst, Gott und Mensch kommt mega näher zusammen. Ist so fein, nein, Gott ist da, der Mensch ist da. Aber es kommt mega näher zusammen. Und ich will dir etwas über den Charakter von Gott offenbaren. Wer kann sich jetzt erinnern, wenn du jetzt nachdenkst, wann hat das letzte Mal etwas richtig mein Herz berührt? Richtig, richtig tief. Wann ist es richtig tief gegangen? Ich glaube, da hat jeder irgendeine Erfahrung. Vielleicht müssen wir die einen ein bisschen länger nachdenken, die anderen ein bisschen weniger. Aber ich will dir helfen. Vielleicht bist du ein Mensch, der gerne gibt. Vielleicht bist du ein Mensch, der wirklich offene Arme hat und sich nicht scheut, anderen Menschen zu geben. Und vielleicht hast du schon mal erlebt, dass jemand ganz unerwartet sich plötzlich um deine Bedürfnisse gekümmert hat. Was du gar nicht erwartet hast. Und genau so ist es Gott gegangen. Mit dem David. Weil Gott hat einfach gegeben. Er hat gegeben, hat den David gesegnet, gesegnet, gesegnet. Und so macht er es auch mit dir. Er segnet dich, er hilft dir da, er hilft dir dort. Er bringt seine ganze Engelsheerschar in Stellung. Er ist überall um dich herum, oben, unten, links, rechts, ist überall da. Und plötzlich denkst du nach und sagst, wow, das macht Gott alles für mich. Gott, was kann ich dir zulieb tun? Und du fängst dich an, einzulocken in die Bedürfnisse von Gott. Verstehst du den Punkt? Ist das nicht krass? Das ist das, was David gemacht hat und das hat Gott das Herz berührt. Und das berührt unser Herz so sehr. Es passiert immer wieder, auch in meinem Leben oder in unserem Leben, dass wir überrascht werden, obwohl wir Geber sind und meistens, wenn ich bin ich am Gehen, ich bin am Austeilen, ich bin am Machen und Tun. Aber immer wieder passiert es, dass Menschen in unser Leben reinkommen und bang und den ganzen Spiess umtrüllen. Und wir sind da und wir sind die Beschenkten total unerwartet. Und wir sagen, wow. Wow. Und das ist absolut gewaltig. Ich bringe euch drei Beispiele. Die Ereignisse in unserem Leben sind einzigartig. Und ich kann mich an die noch erinnern. Es passiert nicht sehr oft, aber es passiert regelmäßig und immer wieder. Und es passiert so sehr, dass mein Herz einfach berührt wird. Eins ist mega weit zurück, eins ist ein bisschen weit zurück und eins ist gerade heute Morgen gewesen, etwas Kleines. Bringe ich euch drei Beispiele. Und dann wirst du wahrscheinlich sehen, dass das in deinem Leben eben auch passieren ist. Oder dass du jemand bist, der andere Herzen schon berührt hat. Und das ist mega stark. Vor Jahren, 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 wir können euch erinnern, ist doch der iPod mal rausgekommen. Wer kann sich an den ersten iPod erinnern? Ist so weiss gewesen, oder? Ein Riesenteil und extrem teuer, oder? Da hat es einen Mann in unserer Church gehabt, einen jungen Geschäftsmann. Und der hat sich eigentlich immer ein bisschen das neueste Zeug gekauft. Das ist so ein bisschen seine Sache, seine Gadgets. Immer das neueste hat er gehabt. Dann, und ich habe mich regelmäßig mit ihm getroffen, dann lädt er mich zum Nacht ein und voller Stolz legt er mir ein Paket an. Er sagt, Hansjörg, das ist für dich. Ich mache das auf. Er schaut meinen verwunderten Blick an, ich habe nicht mal gewusst, was es ist. Das war so neu gewesen. Er sagt, das ist ein iPod. Das ist das Grösste, das ist die Zukunft. Ich bin mir einen kaufen gegangen. Und dann hat er gesagt, aber wie hätte ich mir einen iPod kaufen können, ohne dass ich meinen Pastor auch einen bringe? Poh, ist das nicht krass gewesen? Muss ich mir mal vorstellen, das hat mich so berührt, dass ich es heute noch weiss. Und wie alt ist der iPod? 15? Krass. Das ist der David-Moment im Leben von Gott. Im Leben von Gott. Wo der David zu Gott kommt und sagt, Gott, was kann ich für dich machen? Du wohnst da im Teppich und wie habe ich es? Wow. So tief gewesen. Eins ist noch nicht lange zurück, ein halbes Jahr später, vor einem halben Jahr, kommt jemand, wo ich mich auch investiere. Die Person sagt, ich habe einen Tag frei. Kann ich bei dir im Haus etwas arbeiten kommen? Unglaublich. Danita war gerade irgendwie den ganzen Garten wieder mal am Umstechen und ein Riesenprojekt. Und er ist Gartenbauer. Und er ist gekommen und hat einen Tag lang geschuftet für uns. Hat mein Herz so berührt. Heute Morgen mache ich das Handy auf und wir haben jemanden können segnen. Hat jemand Geburtstag gehabt und wir haben als Familie denen etwas geschenkt. Ein Erlebnis haben wir ihnen ermöglicht. Und ich habe gewusst, er ist super dankbar und alles drum und dran. Aber heute Morgen, als ich mein Handy aufmache, sehe ich eine Voicemail von dieser Person, oder? Und dann denke ich, okay, ich komme jetzt am Morgen früh, habe ich nicht so Voicemails über von ihm, aber hoffentlich ist alles in Ordnung. Und ein riesen Dank. Auch wieder mega schön. Total unerwartet. Also, ich hoffe, du kommst ein Bild über, um was es geht. Wie der David es geschafft hat, Gottes Herz zu berühren. Er hat sich um ihn gekümmert. Halleluja. Berühr Gottes Herz, indem du dich um Gottes Bedürfnis kümmerst. Ist das nicht arrogant, ein bisschen? Dass wir Menschen könnten uns um Gott kümmern? Ist das nicht fast unmöglich, dass du könntest Gottes Herz berühren, weil du etwas für ihn machst? Wo er doch alles für dich gemacht hat? Aber mit diesen Beispielen wollte ich dir zeigen, es ist nicht unmöglich. Gott ist so. Gott ist ein Vater. Und er lässt sich berühren von dir. Du hast die Möglichkeit, Gottes Herz zu berühren. Indem du dich anfängst, um ihn zu kümmern. Habe ich mir natürlich überlegt, wie war es denn bei Jesus gewesen? Auch Jesus, der hat doch den ganzen Tag nur gegeben. Der hat doch ausgeteilt von A bis Z wie eine auspresste Zitrone. Jeder hat etwas von ihm wählen und wenn er nicht mehr mögen, haben sie auf ihm rumgestampft, dass der letzte Tropfen rausgekommen ist, weil jeder hat irgendetwas von ihm wählen. Amen. Ist das so, oder? Ja, fällt euch oder kommt euch irgendeine Stelle in den Sinn in der Bibel, wo eine Person Jesu Herz berührt hat, weil die Person sich um das gekümmert hat, was Jesus hat wählen, was ihm gut tut. Ich bin auch auf dich gekommen, ja. Einer von diesen 10 Aussetzungen, die zurückkam, ist gedankt, der gesagt, du bist nicht nur gerettet, du bist nicht nur geheilt, du bist sogar gerettet. Ja? Lass uns jetzt die Geschichte anschauen in Markus 14, 1 bis 9, die genannt wurde. Jesus hat das auch gehabt. Stell dir vor, unser mächtiger, starker Jesus, und das ist unser Gott, er ist wie du und dich berührt es, Gott berührt es, er macht sich schwach, er macht sich verletzlich und du kannst Gottes Herz berühren. Bevor ich das lese, noch eine andere Geschichte. Ich habe schon mal gesagt, ein Freund von mir vom Glory Train Team, der überrascht mich immer wieder von Neuem. Fahren wir durch die schönste Landschaft durch und plötzlich fängt er an, ausrufen: Gott, wir gratulieren dir für die schöne Schöpfung. Fängt an klatschen und ich denke, erst einen Moment, hey, hallo, wer sind wir, dass wir Gott gratulieren? Oder? Hast du vielleicht auch gerade den Gedanken gehabt? Aber überleg dir mal, wenn dein Kind zu dir kommt und du malst eine Wand weiss an, oder irgendetwas machst oder du spielst ein Lied, dann kommt so ein kleiner Knopf und sagt, ich gratuliere dir für die schöne weisse Wand, die du gemalt hast. Das berührt mein Herz. Amen. Und jetzt lass uns die Geschichte anschauen von dieser Frau. Markus. Es ist witzigerweise in 3 Evangelien drin. Das hat einen Grund. Es ist wirklich eine Stelle, wo du fast nicht drum herum kommst, wenn du die Bibel liest. Du wirst auf diese Stelle stoßen. Es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen könnten. Sie sprachen nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war, zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr allzeit bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht allzeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinem Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündet wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Das hat Jesus von niemand anderem gesagt. Außer nur von dieser Frau. Weil sie hat sein Herz berührt. Amen. Sie hat sein Herz berührt. Alle anderen haben etwas von Jesus wollen. Mach mir das, hilf mir das, heil mich das, du kommst für das rein. Und diese Frau hat die Gnade gehabt, dass sie sich hat können in Jesus einloggen konnte. Und sie hat ihr Bedürfnis, sie hat sein Bedürfnis gekannt und sie hat ihn gesalbt für sein eigenes Begräbnis. Und alle anderen haben etwas von ihm wollen. Das berührt das Herz von Gott. Ist das nicht gewaltig? Ist Gott nicht nur, auch nur ein Mensch? Verstehst du jetzt meine Aussage? Natürlich ist er Gott. Aber er hat dich in seinem Ebenbild geschaffen. Und wenn es dich berührt, dann berührt es Gott. Und das ist die Zerbrechlichkeit von unserem mächtigen Gott. Wo ihn so weit getrieben hat, dass er sogar Mensch geworden ist, damit er wieder Gemeinschaft mit dir und mir haben kann. Unser Vater ist absolut gewaltig, Leute. Und wir können sein Herz berühren. Du kannst sein Herz berühren. Und das ist schön. Was sind wir? Was sind wir für Menschen, dass wir Gottes Herz berühren können? Ist das nicht gewaltig? Absolut gewaltig. Jetzt. Wie kannst du Gottes Herz berühren? Was ist denn der Wunsch von Gott? Was ist der Wunsch von Gott? Was sehnt er sich denn an, unser Gottvater? Er sehnt sich denn an, Beziehung zu haben. Er sehnt sich danach, dass wir uns ihm hingeben und ihn lieben. Jesus sehnt sich danach, dass sein Blut, das er vergossen hat, der Schmerz, den er getragen hat, nicht bei dir stehen bleibt, sondern rausgeht. Darum hat er gesagt, mach zu Jünger alle Nationen. Ich habe den Preis gezahlt, ich bin gekommen, ich habe mein Werk abgeschlossen, ich lege sie in eure Hände. Sie sind fleissig. Bringt das Evangelium raus. Das ist sein Wunsch. Jesus hat die Not gelindert. Er hat den Armen gedient. Das ist sein Wunsch. Er sagt, was er einem von diesen Geringen getan hat, das haben wir getan. Ja, was bedeutet das jetzt für dich? Das bedeutet doch, dass vielleicht jetzt der Moment ist, wo du alles nochmal auf den Kopf stellst und deine Prioritäten nochmal neu ordnest. Und dich fragst, was will eigentlich Gott? Bis jetzt ist es in deinem Leben wahrscheinlich zu 80-90% darum gegangen, was du eigentlich willst. Amen. Es ist normal. So tickt der Mensch. Und darum ist der David auch der Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt ist deine Chance, zum Prioritäten neu zu ordnen. Ich gebe dir nur mal ein Beispiel jetzt für ein Ehepaar. Ich meine, wie viel Ehepaar, und da tue ich mich absolut logischerweise reinschliessen, betet, dass sie den richtigen Partner finden. Sie sind dankbar, wenn sie ihn gefunden haben. Und sie haben grosse Ideen, dass sie zusammen mit ihrem Ehepartner Gott dienen. Sie bringen es kaum auf die Reihe, einmal in der Woche eine ernsthafte Gebetszeit zusammen haben. Stimmt's? Das ist das Problem. Wie berührt das Gott, wenn du sagst, hey, Gott hat mir meinen Ehepartner gegeben und Gott sehnt sich nach Gemeinschaft? Das bedeutet doch für mich, wow. Ich ordne meine Prioritäten neu. Wie hat das mein Herz berührt, wo letztens ein Kind kam und gesagt hat, Papi, ich möchte mit dir wieder Zeit verbringen mit Gott zusammen. Können wir wieder abmachen am Samstagmorgen? Wow! Ich fliege, mir kommen fast Tränen. Das berührt mein Herz. Das berührt dem Vater sein Herz. Ehepaar, nur ein kleiner Rat. Nicht, dass ihr das machen müsst. Aber wie würdet ihr am Vater sein Herz berühren, wenn ihr wieder als Einheit vor Gott würdet erscheinen? Dreifältig ist nur, ihr seid im Geist verbunden, ihr seid beste Freunde Und ihr seid eins im Fleisch, weil ihr auch Geschlechtsverkehr miteinander habt. Eins, zwei, drei. Danke Gott. Du hast uns zusammengeführt. Wir gehören zusammen. Das ist unsere Ehe. Das ist Kraft. Und du machst es nicht einfach, weil es richtig ist oder weil du denkst, ja, der hat das gesagt oder hat es in einem Buch gelesen, sondern du machst es, weil du weißt, das berührt am Vater sein Herz. Darum komme ich jeden Morgen zu Gott und sage, Vater, ich danke dir für den Tag von meiner Geburt. Ist kein Floskel. Ich weiss, dass der Hiob den Tag von seiner Geburt verflucht hat. Und darum sage ich Gott, danke für den Tag von meiner Geburt. Und der Vater freut sich und ich sehe sein Lächeln und ich spüre seine Berührung. Ich kann ja nicht in alles hineingehen. Als Person, als Einzelperson, als Ehepaar oder als Einzelperson. Was sind deine Prioritäten? Für was bist du bekannt? Was ist die Spur, die du hinterlässt? Vielleicht hast du jetzt gehört, vier Generations, aha, jetzt hat wieder mal eine crazy Idee. Aber du prüfst es und sagst, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich plane die nächsten 15, 20 Jahre so, dass ich Generationen aufbauen kann. Und wenn es vielleicht im ersten Jahr noch nicht klappt, vielleicht im zweiten oder im dritten Jahr, und du sagst, Vater, ich habe es verstanden. Mache zu Jüngern alle Nationen und ich bin dabei. Und du fängst an überlegen, wie du dein Leben neu sortieren kannst und fängst neue Prioritäten ansetzen. Das berührt dem Vater sein Herz. Ressourcen zur Verfügung stellen, Zeit, Geld, Wissen, alles, was du hast. Das berührt dem Vater sein Herz. Aber weisst, nicht einfach aus einem Pflichtbewusstsein raus. Man müsste doch und ich sollte und ich will das auch noch machen. Sondern der David hat Gott wollen, aus dem reinsten Herz einen Tempel bauen. Weil er es nicht ausgehalten hat, dass er unter einem Teppich wohnt. Wo er doch in so einem schönen Haus wohnt. Und das ist die Herzenshaltung. Und so berührst du natürlich auch das Herz der Menschen. Wenn du anfängst, Menschen, die in deinem Leben Geber sind. Ich denke an deine Eltern, die dir das Leben gegeben haben. Vielleicht an Familie, an Ehepartner, an Geschwister. Vielleicht Leute aus der Kleingruppe oder deine Mentoren. Menschen, die sich dir hingeben. Wenn du nicht einfach ein Sauger bist und empfängst, sondern wenn du plötzlich sagst, okay, ich habe zwar heute Geburtstag, aber ich rufe meine Mami an und gratuliere ihr zum Geburtstag. Weil schliesslich hat sie dich ja geboren. Wieso feierst du dich überhaupt? Klar, darfst dich feiern, weil ich sage, danke für den Tag meiner Geburt. Aber ich will euch nur eine Idee geben, was das könnte heissen, wie das könnte aussehen. Dass der Blick weg von dir kommt. Zu denen, die dir Wert ins Leben hineingeben. Und da sind wir wirklich total, total beim Charakter von Gott. Ich habe geschrieben, sei grosszügig, weil du kannst Gott nicht überbieten. Im Philipper 2 heisst es, jeder soll den anderen höher achten als sich selber. Und was mich wirklich einmal mehr vom Sockel haut, das sage ich extra vom Sockel, weil ich komme immer wieder auf den Sockel und Gott haut mich immer wieder vom Sockel, wie der Paulus vom Esel. Was mich vom Sockel haut, ist Gottes Demut. Schau mal, der David wollte Gott ehren. Und er hat gesagt, ich baue ihm ein Haus, weil er wohnt im Teppich. Und was hat Gott gemacht? Er hat gesagt, David, danke vielmals, aber weißt du was? Ich baue dir ein ewiges Haus. Es ist schon ein bisschen schwieriger geworden für den David, jetzt etwas zu machen. Alles, was er konnte machen, ich nehme es an, danke für den Segen. Aber in der Hinterhand helfe ich meinem Sohn, am Salomon, damit er kann den Tempel bauen, wo Gott ehrt. Und so hat ein der andere mehr überboten. Sogar Gott überbietet dich, indem, wenn du ihn ehrst, ehrt er dich noch mehr. Und nochmal, es ist nicht aus Pflichtbewusstsein, es ist nicht ein Game, es ist nicht etwas, was du machen kannst, sondern Gott schaut aufs Herz. Aber wenn du die Herzenshaltung hast, dann wird das so ein Segen auslösen in deinem Leben und du wirst so grosszügig sein, und du wirst feststellen, du kannst in deiner Grosszügigkeit Gott nicht überbieten. Wenn du aus einem reinen Herz grosszügig bist, weil du gehst und gönnst und machst und tust und gehst und gönnst und machst und tust und loslässt und weitergehst und dich freust am Segen vom anderen, du wirst nicht auf der Strecke bleiben. Weil du wirst Gott nicht können überbieten in deiner Grosszügigkeit. Halleluja. Philipper heisst es, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Hammer. Ja, meine Lieben, das ist wirklich die Lektion, die ich aus dem 7. Kapitel 1. Samuel rausgenommen habe. Gott ist wie du und ich. Man kann sein Herz auch berühren. Und was dein Herz berührt, berührt Gottes Herz. Ich möchte dich jetzt einladen in eine Zeit, wo wir auch vielleicht nochmal Band on Stage haben, wo du das einfach mit Gott reflektieren tust und ja, einfach das, was du jetzt gehört hast, dass der Heilige Geist in dir bewegt, vor ihm bringst. Es geht mir jetzt nicht einmal darum, dass du dir sofort überlegst, wie kann ich jetzt Gottes Herz berühren oder wie kann ich das Herz von einem Geschwister berühren, sondern es geht mir darum, dass das, was jetzt Gott in dein Herz gelegt hat, dass das jetzt kann sich entfalten kann, wo immer das hinführt. Und wir haben das Abendmahl da. Du darfst Gemeinschaft mit Gott haben. Das Abendmahl ist für die Taufe, das muss ich vielleicht wieder mal sagen. Unbedingt tauft sein, hingegeben, die nicht tauft, das sollte das Abendmahl nicht nehmen, das steht im Korintherbrief. Nehmt das Abendmahl, habt Gemeinschaft mit dem Herrn. Auch die Playstation ist offen. Wir wollen auch für euch beten, euch segnen. Und ich bete, dass wir eine Church sind, dass wir alle, die das hören, dass wir Menschen sind, die Gottes Herz berühren. Das willst du sicher auch, oder? Vater, ich bitte dich, ich danke dir zuerst, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass wir dein Herz berühren können. Was für eine verkehrte Welt du geschaffen hast, dass sogar wir Menschen dich glücklich machen können. Weil du bist Gott allmächtig. Du bist erhaben und du wohnst im Licht. Du bist Schöpfer von Himmel und Erden und alles ist dir untertan. Und trotzdem machst du dich so verletzlich, dass du dein Herz berühren lässt von einem Menschen wie mir. Von einem Menschen, von Menschen wie wir sind. Wir danken dir für die Wahrheit. Das macht unser Leben wertvoll. Dass wir dich dürfen kennen und dich dürfen lieben. Heilig, heilig ist der Herr. Hilf uns wegzuschauen von uns, wie die Frau mit dem Öl. Und lass uns eintauchen, Herr, in das, was dich berührt. Dass wir so gesinnt sind wie du. Sprich den Segen aus über uns allen. Macht uns frei von uns selber, von unserem Egoismus, von unseren Sorgen und Nöten. Macht uns zu gefüllten Menschen, die geben und von Gott gefüllt sind. Halleluja. Wir loben und preisen dich, weil du bist real. Du bist die Wahrheit, Gott. Halleluja. Red du, Heilige Geist, mit jedem Einzelnen von uns jetzt. Danke. Halleluja. Bitte send du deine Botschaft in unsere Herzen. Individuell. Amen. Halleluja.